Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 256. Episode von Funpod, sagt Marc. Das Thema Gemeinwohlbilanz hat Funpod bereits 2011 vom Gründer Christian Felbert unseren Hörern nahegebracht. Im Interview mit dem Landwirt Heinrich Hannen über seinen Biohof Lammertshof und im Gespräch mit Roland Schumann über die Regionalwährung Dalbachblüten wurde das Thema 2014 angesprochen. Höchste Zeit, mal wieder einen Blick auf das Thema zu werfen, wie der aktuelle Stand ist. Finanzwirtin Beate Petersen wird euch nun die Grundlagen der Gemeinwohlbilanz kurz darstellen und die daraus resultierenden Prozesse. Frau Petersen ist auch auf anderen Gebieten sehr engagiert, was sich in einer recht langen Linkliste für dieses kurze Interview widerspiegelt. Somit Ohren auf für 19 Minuten kompaktes Wissen, was mit einem Nachruf für Olivia Tavia beginnt.
Ja, aber vorher möchte ich die Gelegenheit nutzen, an eine mir sehr wichtige Person zu erinnern, nämlich Olivia Tavia, die die vor kurzer Zeit leider viel zu früh von uns gegangen ist, eine wirkliche Spuren des Wandels hinterlassen hat und auch eine große Lücke hinterlassen wird. Ich nenne einfach mal nur so ein paar Schlagworte. Saatgutfestival, da war sie Mitinitiatorin. March Against Monsanto, der jährlich stattgefunden hat. Das Wandelkino hat sie mit auf den Weg gebracht. Da hat sie uns auch in Wuppertal mit unterstützt und natürlich nicht zuletzt Leben findet statt. Meine Person, ich bin beruflich engagiert als Diplom-Finanzwirtin in Nordrhein-Westfalen, prüfe Konzerne, versuche Steuern, die über die Grenze weggestaltet werden, die Sachverhalte aufzudecken und davon einen Teil auch wieder zurückzuholen. Und bin durch ein Großprojekt vor der eigenen Haustür seit 2009 auch bürgerschaftlich aktiv. Es ging um IKEA. Wir haben den Homepark, das Shopping Center verhindert und darüber, über diese Beschäftigung mit den ganzen Prozessen, mit dem Kontext, bin ich dann eben halt zum Thema Bürgerenergie gekommen, zum Thema Gemeinwohlökonomie und auch im BUND aktiv für Mensch und Mitwelt.
Ja, beeindruckende Liste. Erst seit 2009 bist du wirklich aktiv geworden. Das ist ja. Und vorher überhaupt nichts mit dem Thema am Hut gehabt, oder wie?
Ja, sagen wir mal so. Ich bin aus dem eigenen Nutzgarten ernährt worden. Ich bin im Großelternhaus groß geworden, in einem Schieferhaus, wo man eben wirklich immer den regionalen Bezug gehabt hat, eben halt durch die Fassade des Hauses, durch den Nutzgarten. Das war für mich eigentlich so diese Erdung. Das habe ich sicherlich mitgenommen und ich habe verwandtschaftliche Wurzeln in den Norden und da habe ich natürlich mitbekommen, wie man versucht hat, durch Grovian, durch die Großwindanlage, viel zu groß, viel zu teuer, zu beweisen, dass man aus Wind keinen Strom machen kann und habe dann eben halt auch erlebt in den Ferien, an den Feiertagen, wenn wir eben halt oben waren, wie dann auch die Tüftler gesagt haben, nee, so geht's auch nicht. Viel zu groß, viel zu schwer, wir müssen das anders machen und heute sind daraus Vestas und Enercon geworden, Windenergie-Marktführer.
Und du hast auch noch ein paar langjährige Projekte laufen, die seit wann laufen und welche sind's?
Also das Thema Bürgerenergie, da bin ich tatsächlich dann 2010 auf der Husumer Windmesse, haben wir die erste Bürgerenergiegenossenschaft gegründet, die am Nordseeradwanderweg Elektrosäulen für Fahrräder aufgebaut hat, 31 Stück, eine in Dänemark auch. Das ist wirklich ein tolles Projekt. Ja, und dann habe ich halt mich in der eigenen Region umgeguckt und da eine Bürgerenergiegenossenschaft mit initiiert, die Bergische Bürgerenergiegenossenschaft, und bin dann, weil es mir da zu langsam ging, im Ennepe-Ruhr-Kreis auch noch mit aktiv geworden. Da war nämlich eine funktionierende Bürgerenergiegenossenschaft, die wirklich einen guten Unterbau hat, nämlich ein Agenda-Netzwerk. Und aus diesen 35 Organisationen des Agenda-Netzwerkes ist die Bürgerenergiegenossenschaft im Ennepe-Ruhr-Kreis gegründet worden, hat inzwischen über 100 Gemeinschaftssolaranlagen auf großen Dächern installiert, über 4,5 Millionen Euro investiert. davon ein Drittel Bürgergeld eingesammelt, der Rest Kredite. Wir haben das jüngste Projekt, eine bundesweite Stiftung Bürgerenergie gegründet mit der GLS Treuhand, wo man die Anteile, die man in der Bürgerenergiegenossenschaft hat, der Bürgerenergiegenossenschaft sichert, dass die drin bleiben und nicht im Todesfall, weil die Mitglieder werden ja auch älter und die Solaranlagen arbeiten ja auch lange, dass die nicht im Todesfall dann eben halt versilbert werden, die Anteile. So bleiben die also stehen und dienen damit einem Zweck, den der es ja mal eingelegt hat, auch der ihm wichtig war, ne, dem Menschen. Und von daher, das ist jetzt unser jüngstes Projekt. Und dann haben wir eben halt auch mit der Gemeinwohlökonomie begonnen, 2012. Da haben wir uns einfach so spielerisch Learning by Doing reingetastet. Und dann gab es eine internationale Pressekonferenz 2014. Da haben wir dann eben halt die Bilanzen verschiedener Branchen vorgestellt. Dann hat sich im Anschluss daran ein Bilanzarbeitskreis entwickelt. Den gibt es auch heute noch, der ist überregional. Ja, und heute gehöre ich dem Akteur im Kreis der Gemeinwohlökonomie an, was Referenten angeht, was Bildung angeht, was Beraterinnen angeht, internationale Strategie. Also ja, es macht Spaß. Es macht Spaß, Zusammenhänge zu erkennen und das Puzzle einfach immer weiter zu vervollständigen, weil letztlich hängt alles mit allem zusammen.
Nochmal einen ganzen Schritt zurück. Wir haben jetzt ja vorhin mit Christian Felber ein Interview vor vielen, vielen Jahren gemacht über Gemeinwohlökonomie. Aber erklär uns doch bitte nochmal ganz kurz, worum es dabei geht.
Also die Gemeinwohlökonomie ist eigentlich eine Bestandsaufnahme der weichen Faktoren, weil heute wird ein Unternehmen ja nur nach seinem monetären Output bewertet. Und ergänzend dazu ist es wichtig, wie geht denn ein Unternehmen mit der Menschenwürde um? Wie geht es mit ökologisch-sozialen Faktoren um? Wie geht es mit Transparenz, Mitbestimmung um? Übrigens alles Verfassungswerte, die in vielen Verfassungen drinstehen, auch in der NRW-Landesverfassung, dass im Endeffekt unser Wirtschaften den Menschen dienen soll. Und diese weichen Faktoren, die ich gerade genannt habe, die hinterfrage ich allen Berührungsgruppen des Unternehmens gegenüber. Wie geht der Lieferant in der Vorkette mit Mensch und Mitwelt am Produktionsort um? Wie arbeitet mein Geld? Was tut mein Geld? Ist Bio wirklich teurer? Oder wenn ich die Kosten mit einschließe, die realen Kosten, ist es dann nicht sogar viel günstiger? Und das, der Charme der Gemeinwohlökonomie ist tatsächlich, das auf einer Seite darzustellen, einen 360-Grad-Blick auf ein Unternehmen zu gewährleisten, wo auch nichts versteckt werden kann.
Und dazu hast du eine Ausbildung gemacht oder wie kann man das lernen?
Learning by Doing. Also die ganzen Materialien der Gemeinwohlökonomie sind öffentlich zugänglich. Wir behandeln auch die als Common Goods, als Gemeinschaftsgüter. Im Prinzip durch die Bürgerenergiegenossenschaft aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis spielerisch rangetastet, dann über Kontakte reingewachsen, hat mir Spaß gemacht, die Sachen zu multiplizieren, hat mir Spaß gemacht, Firmen dabei zu begleiten. So lernt man das. Und man macht natürlich auch Akteurinnenkreis Treffen, wo man sich dann mit denen, die selbiges machen, die auch erfahrener sind, austauschen kann. Ja, so ist wirklich Learning by Doing.
Das heißt, auf diesem Akteurinnenkreis Treffen werden dann auch neue Gruppen definiert oder neue Interessenten gefunden, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen wollen?
Das eher weniger, da tauscht man sich eher über Techniken, Methoden und so weiter aus. Die Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellen möchten, die sind eigentlich eher aus dem Umfeld der Bürgerenergiegenossenschaft und unseres sehr regen Vorsitzenden Rolf Weber, der ja mit der Agenda schon ganz, ganz, ganz viele Jahrzehnte lebt. Und der guckt einfach, wo ist eine Offenheit dafür da, wo machen Unternehmen sich schon selbst Gedanken und spricht die an und sagt, ihr seid schon gut, aber wollt ihr das nicht mal umfassend darstellen?
Welche Vorteile hat denn eine Firma davon, wenn ihre Schwachpunkte öffentlich werden?
Also zuallererst hinterfragt das Unternehmen, die Firma, das eigene Handeln. Das heißt, es wird eine Bestandsaufnahme gemacht. Und diese Bestandsaufnahme erfasst alle Bereiche. Es ist heute auch wichtig, zum Beispiel für gute Mitarbeiter, um gute Mitarbeiter zu finden, die an sich zu binden. Es ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen für die Kunden, weil Kunden fragen immer mehr danach. Es ist wichtig, Verbesserungspotenzial für sich selber zu erkennen. Also das ist ja einfach nur wirklich eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich denn? Ich habe mich ja auf den Weg gemacht. Wo bin ich denn? Bin ich am Anfang? Bin ich in der Mitte? Bin ich schon weit vorne? Und wirklich das Bewusstsein dafür zu schaffen, was tue ich, um eben Nachhaltigkeit besser zu leben oder um mein nachhaltiges Wirtschaften besser zeigen zu können.
Und das Ganze wird dann ja auf ein DIN A4-Blatt, soweit ich weiß, komprimiert und endet mit einer Messzahl. Ist jetzt diese Messzahl unternehmensunabhängig vergleichbar oder was besagt diese Messzahl am Ende aus?
Die Messzahl ist einzuordnen in eine Bandbreite. Die Nulllinie ist, wenn das Unternehmen nichts anderes macht, als die gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Also es bleibt im gesetzlichen Rahmen, hat 0 Punkte, alles gut. Jeder Punkt mehr, der bis 1000 Punkte ins Positive gehen kann, zeigt, dass das Unternehmen viel besser ist, als der Gesetzgeber es verlangt. Es kann aber auch bis zu minus 3600 Punkte runtergehen und das zeigt eigentlich die enorme Schieflage unserer Wirtschaft, die wir gerade haben, weil eben halt nicht jeder verantwortungsvoll als Unternehmer agiert.
Gibt es wirklich Unternehmen, die ihre Gemeinwohlbilanz im negativen Bereich veröffentlicht haben?
Leider nein. Leider sind es bisher, wie ich vorhin sagte, die sich schon irgendwie auf den Weg gemacht haben. Märkisches Landbrot, VD, Freizeitausrüster, die Sparda Bank München, die Taz, Greenpeace. Also es gibt verschiedene große Organisationen auch. Es gibt auch den kleinen Bioladen oder den Steinmetz, der eben halt sagt, ich will keine Steine importieren. Ich mache nur Recycling von Grabsteinen oder eben regionale Geschichten. Es sind schon Leute, die sich auf den Weg gemacht haben. Ich habe bei der Fair Friends letztes Jahr tatsächlich einen Energieversorger angesprochen. Es waren zwei auf der Bühne mit dem Oberbürgermeister von Dortmund. Und ich bin danach zu dem Unternehmen hingegangen, wo ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen dafür offen und habe die Bilanz kurz vorgestellt. Ich habe leider danach nichts mehr davon gehört. Es wäre super spannend, wenn eben genau die Unternehmen die Nachhaltigkeit wirklich fühlbar nicht leben, wenn das mal verkennziffert werden könnte.
Sind dir Gemeinwohlbilanzen von anderen Energieerzeugern bekannt?
Ja, gerade im Bereich Energie sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Da gibt es Polarstern, die also mit jeder verkauften Kilowattstunde auch Afrika fördern zum Beispiel. Die sitzen in München. Dann gibt es ganz oben im Norden an der nordfriesisch-dänischen Grenze, deutsch-dänischen Grenze, einen Bürgerwindpark, der eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Und uns gibt es da so in der Mitte von Deutschland mit der Gemeinwohlbilanz. Gerade im Bereich Energie tut sich viel. Aber du sprachst vorhin an, auch das Branchenübergreifende der Bilanz. Die Matrix ist tatsächlich so konzipiert, dass ich nicht nur branchenübergreifend, was Unternehmen angeht, letztendlich diese weichen Faktoren mit einem 360-Grad-Blick messen kann, sondern auch, ich kann es für Universitäten machen, gibt es schon. Wir haben Kommunen, die Gemeinwohl bilanziert haben schon, auch im Norden, da haben sich 5 kleinere Kommunen zusammengetan und haben gemeinsam eben halt eine Bilanz erstellt. Zeigt auch, wir können gemeinsam wirtschaften. Wir brauchen kein Kirchturmdenken. Es muss nicht jeder alles in seinem Dorf haben. Vielleicht geht's auch in der Nachbarstadt.
Wenn jetzt der kleine Bioladen eine Gemeinwohlbilanz macht, welche Kosten kommen da auf einen zu?
Der kleine Bioladen, wenn der es das erste Mal macht, kann er sich mit anderen Unternehmen zusammentun und dann dann gibt es im Prinzip einen Impuls von jemanden, der kundig ist, also Berater, Beraterin, und dann wird darüber diskutiert, dann bezieht man es aufs eigene Unternehmen und dann schätzt man sich selber ein. Und am Ende schätzen dann die anderen Unternehmer dieser Gruppe, sagen die, ja, ich gehe mit oder ich finde das Unternehmen besser oder schlechter. Und dann einigt man sich eben auf den Wert, der in die Bilanz kommt. Und das ist oft das arithmetische Mittel, aber es ist auch oft, dass man noch eine Gewichtung reinbringt.
Zu der monetären Frage wolltest du jetzt nichts sagen.
Doch. Kann ich zur monetären Frage auch sagen. Die ist auch öffentlich, die ist völlig transparent. Also diese Peer-Gruppe, dass man eben als kleiner Bioladen, war ja deine Frage, die kleinen Unternehmen, die können diese Peer-Gruppen machen. Große Unternehmen, da wären alle mit überfordert. Da müsste schon ein Berater eben halt entweder vor Ort sein und das begleiten oder eben halt den Bericht dann bekommen und dann eben halt mit dem Unternehmen dann im Nachhinein durchsprechen, sich also anschauen. Also der Gemeinwohlökonomie ist eben halt wichtig, Objektivität reinzubringen, weil die weichen Faktoren ja etwas sind, was man vielleicht nicht so gut greifen kann. Wir haben aber ein 500-Seiten-Handbuch, wo wir Beteiligungsstufen drin haben, wo wir die Bewertung genau definieren. Also da muss man sich schon durcharbeiten. Da gibt's auch Pflichtfragen, da gibt es Pflichtindikatoren, die abgefragt werden. Das ist also nicht so ein Würfelspiel, ich bin jetzt mal erfahren, gut, oben auf der Treppe, unten auf der Treppe, sondern das wird auf verschiedenen Stufen, wird das nochmal quergecheckt, mehr als nur eine Plausi-Prüfung gemacht und also die Unternehmen, die ich begleitet habe, die haben auch nachher nochmal kräftig nachgebessert und haben nochmal recherchiert, Links ergänzt von ihrem Geldinstitut. Was macht denn mein Geldinstitut? Also man löst eben wirklich in diesem Prozess auch die Denkprozesse aus, die Denkanstöße aus. Und wenn es kleine Unternehmen sind, dann müssen die allerdings starten und enden komplett in derselben Zusammensetzung gemeinsam. Es geht nicht, dass man zwischendurch abspringt und neue reinkommen, sondern man ist eine feste Gruppe, weil man ja auch interne Daten und Prozesse offenlegt.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass die weichen Faktoren ja teilweise auch gesetzesrelevant sind. Wie sieht's mit der Gemeinwohlökonomie aus? Was sagt da der Gesetzgeber zu?
Der Gesetzgeber ist uns da ein großes Stück entgegengekommen mit einer EU-Richtlinie. Mal wieder eine EU-Richtlinie, die in nationales Recht umzusetzen war, und zwar zum 01.01.2017. Das hat der Deutsche Bundestag Anfang März rückwirkend zum Januar 2017 beschlossen. Ja, das ist nicht so oft, dass Gesetze rückwirkend in Kraft gesetzt werden, ist aber so. Das heißt also, Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern, Banken, Versicherungen sind verpflichtet, eine nicht finanzielle Erklärung zu erstellen. Das heißt also, über diese weichen Faktoren, die ich vorhin genannt hatte, zuzüglich Korruption, solche Geschichten, also Umwelt, Soziales und so, eben halt zu berichten. Das Schlimme ist nur, oder da sagen wir so, das hat noch Optimierungspotenzial, das hat noch Verbesserungspotenzial, insoweit als diese Berichterstattung zwar gemacht werden muss, aber im Prinzip keiner Kontrolle unterliegt und keiner Sanktion. Also im Prinzip ist es ein sehr stumpfes Schwert, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit der Datenschutzrichtlinie, ja, wo ja wirklich richtig auch Kontrollinstrumente, Sanktionen und so weiter mit reingearbeitet worden sind. Oder wenn ich eine erneuerbare Energienanlage habe und ich melde die nicht innerhalb einer ganz kurzen Frist, dann bekomme ich meine Vergünstigung nicht, dann bekomme ich meine Einspeisevergütung nicht. Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft drin. Und das Schöne ist aber, dass indem die großen Unternehmen ihre Lieferketten etc. hinterfragen, sie eigentlich automatisch auch die kleineren Unternehmen, ihre Zulieferer involvieren.
Sind diese Berichte öffentlich einsehbar?
Die Gemeinwohlbilanzen, die aus dieser Matrix, die du erwähnt hast, auf einer Seite und dem Textbericht dazu bestehen, werden veröffentlicht. Die sind auf der ecogut.org Seite unter Balances veröffentlicht. Die nicht finanziellen Erklärungen sind auch in Berichte aufzunehmen. Aber wie gesagt, sie sind öffentlich, aber klar, von daher ist natürlich eine soziale Kontrolle in einer Form schon da. Man kann sagen, stimmt nicht, stimmt doch. Aber da müsste man, denke ich mir, mehr Nachdruck hintergeben.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Erklärung soweit. Haben wir doch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Ja, zum Beispiel, dass man mit einer Gemeinwohlbilanz ganz viel Bürokratie ersparen könnte, wenn man sich überlegt, was Beschaffung in öffentlichen Verwaltungen, was das teilweise wirklich für eine Antragsflut erfordert. Hätte ich einmal eine Gemeinwohlbilanz, hätte ich doch alles in einem abgefragt. Also von daher plädiere ich wirklich dafür, diesen 360-Grad-Blick zu machen, diese Instrumente, die entwickelt worden sind, zu nutzen. Also ich finde das wirklich als Finanzbeamtin ein zweites Standbein. Man steht einfach auf beiden Sachen, monetär wie weich, viel besser.
Ja, vielen herzlichen Dank.
ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir es verbreiten können.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.